Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Ein Festzelt, tausende Menschen, ein Akkord. Und plötzlich singen alle mit. Kaum ein anderer deutscher Partyschlager schafft es so zuverlässig, ganze Räume in Bewegung zu bringen wie »An der Nordseeküste«. Der Mann hinter diesem musikalischen Ohrwurm ist mein heutiger Gast, Klaus Baumgart. Der Sänger aus Oldenburg wurde in den 1980er Jahren mit dem Duo Klaus und Klaus bundesweit bekannt. Mit Songs wie »An der Nordseeküste«, »Der Eiermann« oder »Da steht ein Pferd auf dem Flur« hat er Lieder geschaffen, die längst Teil der deutschen Feier- und Popkultur geworden sind. An der Nordseeküste verkaufte sich über 250.000 Mal, erhielt eine goldene Schallplatte und wird bis heute auf Volksfesten im Karneval oder beim Après-Ski gespielt. Doch hinter den humorvollen Liedern steckt mehr als Party. Klaus Baumgart ist Entertainer, Bühnenmensch und jemand, der seit Jahrzehnten Menschen zusammenbringt, mit Humor, Selbstironie und norddeutscher Bodenständigkeit. Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, Klaus Baumgart.
Ja, hallo, mein Lieber. Ich hab jetzt eben ein bisschen gestutzt, weil so super angesagt worden bin ich schon lange nicht mehr. Und von daher erstmal schönen Dank für die netten Worte am Anfang. Musste ich aber gleich korrigieren. Also wir haben Gold gekriegt für über 500.000 verkaufte Singles. Dazu waren wir die Letzten, die noch für 500.000 Singles Gold bekommen haben. Für das Album, das gab es für 250.000. Und kurz nach uns wurde das runtergestuft, weil nicht mehr so viel Platten verkauft wurden insgesamt. Dann gab es dann für 250.000 verkaufte Singles Gold.
Mensch, Klaus.
Aber wir waren einer der Letzten für 500.000 und deswegen können wir super stolz drauf sein. Ne?
Das kannst du durchaus sein und ich freue mich total, dass du mein heutiger Gast bist. Und auf diesem Niveau machen wir jetzt einfach weiter von der Stimmung her.
Ja.
lieber Klaus, wenn irgendwo die ersten Takte von An der Nordseeküste erklingen, weißt du dann auch heute noch sofort, jetzt wird es laut und fröhlich?
Ja, also es wäre schlimm, wenn nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass natürlich an der Nordseeküste und das muss einem auch immer bewusst sein als Künstler, wenn du so einen Hit hast, den alle Leute vor allen Dingen auch generationsübergreifend, das finde ich immer das Bemerkenswerte an dem Song, dass also auch von Kindern bis zu Großeltern alle dieses Lied mitsingen und nicht nur den Refrain, sondern sogar die Strophen. Das finde ich immer so faszinierend. Hm. Und da hatten wir ja Riesenveranstaltungen gehabt. Also für die eine, die immer haften bleibt, war in Bremen das Sechstagerennen, wo wir jede Nacht vor 15.000 dieses Lied gesungen haben und praktisch selber gar nicht mehr singen brauchten, weil die ganze Halle das von vorne bis hinten mitgesungen hat. Und also das ist schon dann wirklich so eine Auszeichnung, wie das ist wie so ein Orden.
Ja, was ein Wahnsinn. Also der Song gehört ja zu den größten Partyschlagern Deutschlands, wird auf vielen Volksfesten gespielt, Karneval, Après-Ski, ich habe das schon kurz erwähnt in der Einleitung. Hast du eigentlich heute noch irgendeine Chance, irgendwo anonym Urlaub zu machen oder singt spätestens am dritten Abend jemand la 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 la?
Nein, also ich denke mal, dass ich schon normal Urlaub machen kann. Selbst an der Nordseeküste kann ich noch normal Urlaub machen. Und also um noch mal ergänzend einzusagen, wir waren vor kurzem in der Chartshow von RTL und da waren wir mit an der Nordseeküste, da wurden die größten Mitsing-Hits der letzten 60 Jahre ausgezeichnet und da waren wir immerhin auf Platz 39 zwischen Hey Jude von den Beatles und Angel von Robbie Williams. Und dann fühlt man sich schon wunderbar geschmeichelt. Also das war schon eine gute Sache.
Ja, das darfst du durchaus sein. Also jetzt müssen wir heute ein bisschen über dein Leben sprechen, denn uns verbindet ja etwas. Wir haben nämlich beide eine Ausbildung gemacht zum Einzelhandelskaufmann.
Einspruch, ich bin ein Groß- und Außenhandelskaufmann.
Da geht schon weiter mit den Widersprüchen. Siehst du mal, bei der Vorbereitung dieses Gesprächs hätte ich schwören können, dass es im Internet genauso stand, dass du ein gelernter Einzelhandelskaufmann bist. Okay, dann korrigiere mich gerne.
Nein, ich bin Groß- und Außenhandelskaufmann. Hab dort praktisch 3 Jahre gelernt damals und muss sagen, dass mir das sogar wirklich unheimlich Spaß gemacht hat. Und wenn mein Leben nicht anders verlaufen wäre, würde ich wahrscheinlich den Beruf heute noch ausüben. Ah, nee, heute nicht mehr. Heute wäre ich schon Rentner, ja.
Ja, aber ich kann das nur bestätigen. Ich habe auch im Einzelhandel gelernt und es war an sich eine sehr schöne Zeit. Aber dann hast du irgendwann mal, korrigiere mich bitte, wenn das auch nicht stimmen sollte, ja, als DJ gearbeitet.
Also das ist absolut hundertprozentig korrekt. ja, ich habe als DJ angefangen und zwar während meiner Bundeswehrzeit war ich im Offiziersheim und hatte immer das Glück, eine Woche Dienst, eine Woche frei.
Wow.
Und in der Freiwoche habe ich dann immer mir was dazu verdient als Sysjockey und nach den hatte mich damals verpflichtet als Zeitsoldat und nach den 2 Jahren konnte ich mir überlegen, ob ich wieder zur alten Firma zurückgehe für 800 D-Mark brutto damals oder für 2.500 netto als Sysjockey arbeite. Und da kannst du dir vorstellen, für was ich mich entschieden habe.
Ja, natürlich fürs Erste, für die 800.
Natürlich. Nein, ich habe dann also, wie gesagt, als Sysjockey gearbeitet und hatte das Glück, dass ich damals auch schon sehr kreativ war,
ja,
was die Darstellung des Sysjockeys anbelangte. Und zwar war das zu der Zeit, als diese ganzen Saturday Night Fever und diese Großdiskos aufkamen. Und damals habe ich mich schon als Sysjockey verkleidet und hab eine richtige Show gemacht, hab mir beim Türken Klamotten machen lassen in Silber, in Glitzer und weißt du toll, was nicht alles. Und hab mich dann immer am Samstag in einem Sarg reintragen lassen auf die Bühne und ich hatte auch einen Lichtschocki gehabt, dann mit Effekten, mit Nebel, mit allem Pipapo. Und dann wurde runtergezählt von 10 und jedes Mal kam die Hand raus. Ich bekam einen Drink und dann habe ich ihn mir reingeschüttet und beim letzten gab es dann die Explosion, der Sarg flog auseinander, Nebel und ich dann rauf auf die Bühne und dann ging es los und zwar war das damals von Jimmy Bohorn, der Titel Spank, wirst du wahrscheinlich gar nicht mehr kennen, es war so eine Dance-Geschichte, ja und dann war der Abend gerettet und ich habe immerhin diese Disco damals in Oldenburg, Scala hieß sie, gibt es natürlich heute nicht mehr, die war also habe ich praktisch hoch Durchgangsverkehr von 350 Leute hoch auf 2.700.
Wow.
Und der Hahn hat mir nicht mal eine müde Mark mehr gegeben.
Ja, so sind sie, wenn es da mal losgeht. Aber es hört sich so ein bisschen...
Es war aber eine irre Zeit, das muss ich schon sagen. Ja. Also möchte ich auch um nichts missen. Und damals wurde ich entdeckt, als DJ für Ibiza, da bin ich dann anschließend nach Ibiza gegangen und habe da als Chefanimateur gearbeitet in Punta Arabi, in Escana und das setzte praktisch dem Ganzen dann die Krone auf.
Ja, ich wollte gerade sagen, es hört sich so ein bisschen nach einer außergewöhnlichen Beerdigung an. Also im Sarg liegen wir ja irgendwann vielleicht alle, aber dass da eine Hand raushängt und dass man da lebendig wieder die Location verlässt.
Dazu muss ich sagen, wurde ich natürlich inspiriert damals durch die Addams Family, was heute ab und zu auch nochmal kommt. Das eiserne Händchen und so. Und das war natürlich für die Leute immer irre, weil mit den Lichteffekten und dann hast du dann immer die 10 Dinger nacheinander und da war sogar wirklich Alkohol drin. Kam noch dazu. Es war irre. Hat unheimlich Spaß gemacht.
Ja, du hast das schon erwähnt. Du bist 1954 in Oldenburg geboren und.
Ja.
Ende der 1970er warst du dann Chefanimateur auf Ibiza im Ferienclub Punta Arabi. Das richtig. Klingt ja so ein bisschen nach einem wilden Kapitel. Was hast du denn dort über Menschen gelernt?
Du, das ist wirklich eine irre Geschichte eigentlich, weil ich weiß gar nicht, wie ich das beziffern soll, also beschreiben soll, weil Ibiza, das war so ein Sprung ins Abenteuer. Weil ich kam ja eigentlich aus Oldenburg nie so richtig raus und so. Und auf einmal hieß es, ich soll nach Ibiza kommen. Ich hatte natürlich ziemlich Bammel gehabt, hat mir natürlich gleich auch ein Rückflugticket geben lassen für den Fall der Fälle. Man weiß ja nicht, was einem da erwartet. Ich kam nachmittags um 3:30 an und der Clubchef damals, der Carlos, holte mich ab. Und abends um 9 Uhr musste ich schon die erste Show machen. Also wenn du das heute siehst, die Animateure, jetzt ist das ja ein richtiger Beruf, das war es ja damals gar nicht. Wenn die heute kommen da, die können natürlich erstmal 2 Wochen einleben und dies und jenes alles. Damals musstest du von der ersten Sekunde an funktionieren. Hm. Und das ist mir Gott sei Dank alles super geglückt. Hab auch nochmal, um nochmal eine sogenannte Exklusivstory zu erzählen. Ich kam mit den ganzen Mitarbeitern wunderbar aus, bis zu dem Tag, als damals die Pesete in Spanien um 25% abgewertet wurde.
Oha.
Und die Leute, die gearbeitet haben da, die Deutschen, das waren ja meistens so Studenten, die nur Sport machten oder segeln oder was auch immer. Nur ich war ja damals Gott sei Dank schon so clever, dass ich meinen Vertrag in D-Mark hatte. Das bedeutete ja für mich 25% Gehaltserhöhung.
Ja, ja.
Und die haben natürlich dann alle streiken wollen und haben zum Teil gestreikt. Da habe ich gesagt, Freunde, ich kann leider nicht mitstreiken, weil ich kann ja nicht für eine Geschichte, die mich ja nun besser ausstattet, dafür streiken und so. Und dann, wurde das irgendwie noch einigermaßen gehandelt dann mit den Mitarbeitern und ja, das war Ibiza. Ich bin dann hochgekommen am Pool. Die Leute sind alle aufgestanden. Dann hieß es immer, Dixie kommt, yay! Und ich immer, guten Morgen, Freunde, setzen und weitermachen. Also es war eine irre Zeit. Ich habe natürlich auch einige Sachen geschrieben in meiner Autobiografie über die Zeit als Animateur auf Ibiza, weil das war eine Zeit, die möchte ich um nichts missen.
Hm. Ja, und darunter hat auch die deutsche oder die spanisch-deutsche Freundschaft nicht gelitten.
Nee, also die spanisch-deutsche Freundschaft sowieso nicht. Die einzigen, die damals wohl Probleme hatten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren die Schweizer, weil die Schweiz auch irgendwelche Spanier dann ausgewiesen haben oder kriegten keine Arbeitserlaubnis oder wie auch immer. Und die mussten dann damals bei uns auch den Club verlassen, obwohl das gute Typen waren.
Mhm. Also Ibiza war damals schon Party-Hotspot, da hat sich ja in all den Jahren auch nichts geändert. Du hast
doch,
aber dann 19...
Hat sich
tatsächlich in deinen Augen.
Ich war vor, ich weiß gar nicht, 1,5 Jahren, da hatten wir einen Auftrag im Kreuzfahrtschiff und die hielten Mittelmeerkreuzfahrt und da hielten sie auch auf Ibiza. Da habe ich gesagt, komm, lass uns mal runtergehen, uns das alles angucken. Und da habe ich schon gesagt, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ja.
Wir sind damals in wenn wir in die Ibiza Stadt reinkamen, da gab es einen Laden von einem Hamburger. Mhm. Und der war immer brechenvoll und alle, die da waren, hatten damals diese typischen Ibiza-Klamotten an, weißt du, dieses Leinenhemd in beige und so. Und dieses Mal waren wir da, die laufen alle in normalen Klamotten rum. Das hat nichts mehr mit Ibiza zu tun.
Ja.
Und solche Sachen wie damals, muss ich auch noch kurz erzählen. Ich war ja ein Riesenfan von Bob Marley. Und Bob Marley trat damals auf in der Stierkampfarena. Und ich da mit 2 Jungs, wir hatten uns da freigenommen und dann sind wir dann dahin zum Konzert. Und man war damals als Chefanimateur schon eine einigermaßen große Nummer, so dass man da eingeladen wurde in den VIP-Bereich und pipapo und hin und her. Da stand ich auf einmal neben Brian Ferry und hab mit dem getalkt. Es war wirklich toll. So, ja. Dann ging das Konzert los und ich dachte, sag mal, was ist denn los? Die haben so lahmarschig gespielt. Da habe ich gedacht, sag mal, was haben die keine Lust oder was? Und dann kam eine Wolke über das Stadion, beziehungsweise entwickelte sie sich in dem Stadion, was ich dann eingeatmet habe. Und das war dann von dieser komischen Pflanze. Und du, 5 Minuten später fand ich die Mucke so geil, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Ja, das sind die schönsten Zeiten, das vergisst man nicht.
Nein, das war, vergisst man nicht. Ja. Es war wirklich eine tolle Zeit, die ich wirklich um nichts missen möchte.
Ja, ja, und davon hast du viele erlebt. Und dann kam das Jahr 1980, da hast du nämlich gemeinsam mit Klaus Büchner, dem Torfrock-Sänger Klaus Büchner, das Duo Klaus und Klaus gegründet. Das ist jetzt schon unfassbare 46 Jahre her, obwohl du ja selber erst 39 bist.
So ist es.
Ja, so ist es. Ne? Wie entsteht aus 2 Menschen plötzlich so ein Kultduo?
mehr oder weniger durch Zufall. Also ich hatte damals in Holland entdeckt, dass den Titel Da steht ein Pferd auf dem Flur. Mhm. Von André van Duyn. Der war in Holland ein Superstar, so eine Mischung zwischen Mike Krüger und Otto. Und der war damit Nummer eins. Und ich habe das im holländischen Fernsehen gesehen. Damals habe ich ja noch in Oldenburg gelebt. Und da habe ich gesagt, sag mal, das müsste man eigentlich irgendwie auf Deutsch machen. Und da hatte ich ja schon die Kontakte damals über Bino, Mama Leone, zu seinem Produzenten Rainer Felsen. Und da habe ich ihm das vorgespielt und sagte mir, das müssten wir auf Deutsch machen und so. Sagt er, davon gibt's hunderte Titel, die so ähnlich sind. Das bringt nun überhaupt nichts. Ich sage, das ist doch so beknackt. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Naja, versuch das erstmal anderen Künstlern anzubieten. Dann habe ich vom Verlag aus dann eben halt das angeboten, wie damals Werner Böhm oder Frank Zander und wie die angesagten Künstler damals hießen. Und keiner wollte das machen. Und da hat der Produzent einen entscheidenden Fehler gemacht. Er hat gesagt, also wenn du jetzt einen guten Deal machst für uns hier, dann hast du den Freischuss, weil ich hatte ja damals nicht die finanziellen Möglichkeiten, um eine Produktion zu machen. Das sag ich, wunderbar. Und wie der Zufall es wollte, kurze Zeit später habe ich dann ein italienisches Master hier in Deutschland platziert, damals bei der Teldec. Und dann sagt er, so, jetzt kannst du deine Produktion machen. Dann hatte ich das Pferd auf dem Flur schon alleine alles fertig eingesungen. Dann kam Büchner ins Studio. Und der hatte sich gerade die Gruppe Torfak hatte sich gerade aufgelöst zu dem Zeitpunkt. Und da sagte der Produzent, Mensch, Büchi, mach doch mal ein paar Sprüche rauf da und so. Und dann läuft das schon. Und das hat er dann gemacht. Dann haben wir das angeboten und jede Plattenfirma wollte das haben. Mhm. Und dann haben wir uns zum Schluss entschieden, damals für die Teldec, weil Gottlieb Wendehals da war mit Herbert und Blankenese Polonaise. Aha. Da habe ich dann gesagt, die sind auch dann prädestiniert, Pferd auf dem Flur zu verkaufen. Und dann war das hier oben ein Riesenhit. Das war auch in den Automatencharts. Das gibt's ja heute alles gar nicht mehr. Drinne. Und wir hatten, ich weiß nicht gar nicht, 120.000 Singles verkauft. Aber erst nur im Norden und dann im Westen. Und du musstest ja in ganz Deutschland verkaufen, um in diese Top 100 zu kommen. Und dadurch sind wir mit dem Pferd auf dem Flur nicht in die Charts gegangen. Und andere sind mit 30.000 verkauften Singles, waren die auf einmal Platz 40 in den Charts. Also das hat mich damals unheimlich geärgert. Aber ich sag mal, das war trotzdem Schnee von gestern, weil dadurch wollte damals die Plattenfirma auch ein Album haben. Und auf dem Album haben wir dann die Nordseeküste drauf gehabt. Mhm. Und die wurde dann als zweite Single ausgekoppelt.
Da kommen wir gleich noch dazu, lieber Klaus. Also der Klaus, mit dem du da, also der andere Klaus, Klaus und Klaus Büchner jetzt in dem Falle, der Sänger und Flötist der Gruppe Torfrock, das war dann dein Duettpartner, nenne ich ihn mal.
Ja.
83, also das war ja eine Neufassung des niederländischen Karnevalsschlagers, du hast es schon kurz erwähnt. Er starrt in Part in the Gang oder so ähnlich von André van Duyn.
Ja, es starr the Part in the Gang.
Ja, da ist er, da spricht der Profi, du kannst das viel besser als ich. Also mit dem seid ihr dann auch in den ersten Fernsehsendungen aufgetreten.
Ja, also mit dem Pferd auf dem Flur weiß ich noch, da hatten wir die erste, ich sag mal, richtige und wichtige Sendung. Das war im Westen der WWF-Club.
Ja.
Mit Frank Laufenberg und das waren drei Moderatoren. Und das Problem für uns war nur, diese Sendung lief auch immer am Freitag. Und das war genau der Karnevalsfreitag. Also dann Samstag, Sonntag, Rosenmontag, da ging da ja sowieso nichts. Und die Plattengeschäfte sagten dann alles so, Karneval ist vorbei, also interessiert das auch nicht mehr. Das war dann also alles unglücklich für uns gelaufen. Obwohl Pferd auf dem Flur nach wie vor der absolute Burner ist bei den Live-Auftritten.
Ja, das glaube ich dir gerne. Also wir müssen mal kurz über diese 1985er oder Mitte der 80er Jahre sprechen. Ja. Dann ging es ja so richtig los mit dem Durchbruch an der Nordseeküste. Mhm. Wusstest du damals sofort, dass das ein Riesenhit wird? Hat man das so ein Gespür?
Ich sag mal, so ein Monsterhit, wie er sich bis zum heutigen Tage darstellt, das sicherlich nicht, muss ich fairerweise sagen. Weil Da gibt's ja nicht so viele Sachen, die über diesen Zeitraum existieren und so existieren, dass sie nach wie vor noch funktionieren. Und wir sind ja mit Nordseeküste weltweit unterwegs gewesen. Wir waren in China, wir waren in Südamerika, wir waren in Kanada. Also von der Warte her war das schon eine richtig gute Geschichte.
Mhm.
Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
Das ist gar nicht schlimm. Also du hast meine Frage schon so ein bisschen beantwortet, nämlich ob dir damals schon sehr schnell klar geworden ist, dass das ein riesiger Hit wird. Ihr wart international erfolgreich. Ich formuliere es mal anders. Warum funktioniert denn ein Lied über die Nordseeküste eigentlich auch auf Mallorca oder am Après-Ski?
Also erstmal noch mal zum ersten Teil der Frage. Wenn ich gewusst hätte, dass das so ein Hit wird, weil an der Nordseeküste ist ja im Original Wild Rover, das ist ein altes irisches Volkslied. Wenn man das gewusst hätte, beziehungsweise unser Produzent, sage ich mal, der ein bisschen mehr Ahnung hatte zu dem Zeitpunkt, und wir hätten das selber produziert, weil es ist natürlich in erster Linie auch wegen dem Texten-Hit geworden, dann hätte man das selber produzieren müssen. So haben wir nur einen Bruchteil, weil wir ja das Original-Playback von den Holländern übernommen haben. Und das war in Holland, hieß Nordseeküste Ammerneutjet und war absoluter Mega-Flop. Also von daher, die Leute, die das in Holland bearbeitet haben und praktisch den Löwenanteil von der ganzen Geschichte kassiert haben, die brauchen heute nicht mehr arbeiten.
Ja. Ja, das ist ja, das hört man ja immer wieder. Also manche werden dadurch reich und die eigentlichen Künstler stehen eher so an der zweiten oder dritten Stelle.
Ja, das Problem in dem Fall ist, du hast ja in Deutschland immer eigentlich ein deutsches Cover gemacht von einem Hit.
Mhm.
Ne? Und in dem Fall war das ein mega Flop. Und unser Produzent, der ist ja gebürtiger Schwabe, der kriegte dann mit, dass uns der holländische Verleger gesagt hat, ihr bekommt das Playback umsonst, und dann hat er gesagt, oh, das ist ja gut, dann machen wir das mal. Und dann saßen wir in einer Kneipe in Hamburg und dann hat Büchner beim Toilettengang den Text, praktisch den Refrain erfunden und kam wieder hoch und sagte, hier an der Nordseeküste am plattdeutschen Strand sind die Fische im Wasser und selten an Land. Und da habe ich gesagt, Alter, das hat Tiefe. Das läuft. Ne? Und so ist das entstanden.
Naja, so, und jetzt hoffe ich, dass ich es richtig wiedergebe. Also die Single sowie die gleichnamige Langspielplatte erreichten jeweils über 250.000 verkaufte Exemplare Goldstatus.
Ja, also das Album über 250.000 und die Single über 500.000. Mhm. Dazu kommen natürlich noch, in der damaligen Zeit wurden ja unheimlich viele Sampler verkauft.
Ja.
Und da war Nordseeküste auf jedem erfolgreichen Sampler drauf, den es überhaupt gab.
Mhm.
Also von daher ist der Titel mit den ganzen Kopplungen millionenfach verkauft worden.
Mhm, Ja, und dann ging es ja weiter mit dem 1988er Song, nämlich einen Top-10-Hit, der Eiermann. Der wurde ebenfalls ein großer Erfolg. War dir klar, wie viel Humor und auch Doppeldeutigkeit in diesem Lied steckt?
Ja, wenn du das Original gehört hättest vom Eiermann, dann wäre jetzt deine Frage hundertprozentig berechtigt gewesen. Aber wir haben das ja hier umgetextet. Also ich habe diese Nummer damals gehört, da sind wir aufgetreten auf Mallorca im Oberbayern. Und da spielte immer eine Band. Und die spielte den Eiermann. Und dann habe ich gleich gehört, sag mal, das hat ja was. Und die Leute sind alle abgegangen. Und dann bin ich dahin zu der Band. Ich sage, was ist das für ein Titel? Ist das euer Titel? Habt ihr den geschrieben? Nein, aber der DJ, der hat einen Sampler da von der Polydor. Und da ist das Lied drauf. Ja, dann habe ich mir alles notiert. Und dann, als wir dann wieder hier in Deutschland waren, habe ich gesagt zu unserem Produzent, du hier, das ist ein Hit, das müssen wir machen. Haben uns das die LP besorgt, dann die Rechte vom Verlag. Und der Titel, der war eindeutig zweideutig. Und ich habe gesagt, wenn wir aber den Titel, der Refrain kann ja so bleiben, aber wenn wir so wie es in Norddeutschland üblich war, dass viele Leute vom Land mit ihren Wagen in die Stadt gefahren sind und haben dann im palettenweise Eier verkauft. Frische Eier vom Bauernhof. wenn wir das so verkaufen, dann funktioniert das. Ja, und so haben wir es gemacht und den Text entsprechend umgeschrieben und dann, ja, bist du auf einmal vor Tina Turner gewesen.
Wahnsinn, Wahnsinn. Also, Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Kommen Sie alle an die Eier ran. Sag das mal bitte meiner Domina, die vor 4 Jahren bei mir im Podcast war. Die würde diese Liedzeile auf jeden Fall unterschreiben.
Ja, das würde ich auch gerne mal bei ihr ausprobieren, wie das
ja, an der Stelle verknüpfe ich euch dann gerne nach der Aufzeichnung.
Ja.
Bei Jung und Alt und in der Stadt und auf dem Land sind wir als Eiermann und Eiermann bekannt.
Genau.
Es ist herrlich. Ne? Also, diese Single 3 Minuten 38, die erschien ja im Herbst 88 und dann wurde sie zu einem großen Erfolg, erreichte in 14 Chartswochen mit Platz 8 die höchste Chartnotierung in den Singlecharts. Auf der B-Seite war das Schnupfenlied. Was hat es denn damit auf sich?
Soll ich ehrlich sein?
Na klar.
Gut, also unser Produzent und Verleger von damals, der hatte immer so Playbacks gehabt. Ja. Und die B-Seiten haben ja keine Sau interessiert eigentlich. Und da haben wir so ein Playback genommen und so ein Grundplayback und haben da so ein bisschen Blödsinn drauf gemacht. Und dann hat, glaube ich, Büchner das erste Mal genießt und so. Und dann haben wir gesagt, du, dann nennen wir das Schnupfenlied. Ja, weil nämlich bei der Abrechnung bei der GEMA die B-Seite genauso abgerechnet wurde wie die A-Seite. Deswegen war bei der B-Seite immer wichtig, dass du als Autor drauf warst.
Verstehe.
Und das haben wir dann immer so hingekriegt. Deswegen waren die B-Seiten eigentlich nur interessant für dich als Autor.
Mhm. Ja, das erklärt einiges, das stimmt. Ja.
Das habe ich auch noch nie erzählt, fällt mir gerade ein. Das ist, hast du jetzt schon wieder eine Exklusivnachricht?
Mensch, also das kann gerne so weitergehen, lieber Klaus, aber ich bin ja kein, ich weiß so, das Schöne ist, ich bin ja kein Investigativjournalist, bei mir sollen sich alle Gäste wohlfühlen und das haben sie hoffentlich bisher auch getan, hier wird niemand vorgeführt und auch niemand
Nein, das tue ich ja auch, sonst würde ich dir das ja nicht alles erzählen. Ne?
Das freut mich, nein, also alles gut. Also der Klaus Büchner, der ist ja dann irgendwann ausgestiegen, du hast dann 1997 mit dem Hamburger Musiker Klaas Vogt und dem Parodisten Andreas Neumann das Trio Klaus und Klaus gegründet.
Ja.
Und dann ging es ja eigentlich auch weiter mit den nächsten Songs. Ihr hattet dann irgendwann, glaube ich, ein Weißbier auf der Hütten. Das war auch ein neuer Titel.
Ja, der erste war Drei wie wir. Dann hatten wir das Glück gehabt, dass wir eine eigene Comedy-Show kriegten bei Radio Bremen.
Ja.
Der Andreas Neumann ist ein exzellenter Parodist. Klaas Vogt, ein guter Musiker, der auch schon bei Klaus und Klaus in den Chören und so weiter mitgesungen hatte im Studio. Und dann haben wir ein Casting gemacht. Ich bin eigentlich der Erfinder der Casting-Shows. Hm. Deswegen haben wir ein Casting gemacht in Bad Zwischenahn. Und von, ich weiß gar nicht, wie viele da sich beworben haben, 500 oder sowas, haben wir dann die besten 6 eingeladen. Und dann kam die Überlegung auf, egal wer der Nachfolger von Büchner wird, du bist immer der Zweite nach.
Ja.
Egal wie gut der, selbst wenn du besser bist, bist du nur der Zweite. Und da habe ich gesagt, dann lass uns doch diese Geschichte einfach zu dritt machen, denn dann kann man das mit der Geschichte vorher nicht vergleichen. So haben wir das gemacht und das ging auch eine Zeit lang wirklich gut. Wenn das bei Radio Bremen länger gedauert hätte mit der Comedy-Show, dann wer weiß, wie sich das weiterentwickelt hätte. Und letztendlich war es aber doch so, dass Trio Klaus und Klaus, da konnten die Leute nichts mit anfangen vom Namen her. Klaus und Klaus waren für die immer zwei. Und dann habe ich mich natürlich für Klaas entschieden, weil der richtiger Musiker war und also richtiger Mucker und auch noch in der Band spielte. Und das passte dann auch besser. Und der Klaas ist mittlerweile auch schon länger dabei als wie zum Beispiel Klaus Büchner.
Ach, tatsächlich?
Ja. Man glaubt es kaum, aber ist so.
Das all die Jahre, ne? Ihr wart 2002 dann mit einem Rudi Völler. Es gibt nur einen Rudi Völler auch nochmal in den deutschen Charts.
Das ist richtig. Und das hat mich auch wirklich, wirklich gefreut, weil ich zu der Zeit ja noch richtiger Werder-Anhänger war. Wir hatten ja auch damals mit der Werder-Bremen-Version von der Nordseeküste, da haben wir ja eine Werder-Bremen-Version gemacht, auf Wunsch damals vom Sportchef Jörg von Torra bei Radio Bremen. Und da habe ich erst noch gesagt, ich sage, Wonti, was soll das? Das interessiert doch keinen Menschen und sowas alles. Ja, tu mir den Gefallen und pipapo und ihr seid auch immer in der Sendung. Da gab es noch diese Sportsendung mit Musik. Aber ich habe gesagt, okay, Wonti, mache ich für dich. Dann habe ich den Text geschrieben in 10 Minuten. Und haben wir dann aufgenommen im Studio. Dann wurde das unter dem Beitrag gelegt, damals im NDR-Fernsehen, abends. Und es brachen bei Radio Bremen alle Telefonleitungen zusammen. Der hatte praktisch unter einem 5, da war Werder Bremen Halbzeitmeister. Und der hatte das dann darunter gelegt, den Titel.
Ja.
Und jeder wollte das haben. Das war am Sonntagabend. Am Montag bei der Teldec, weiß ich noch, da hatten die immer ihre Vertretersitzung gehabt. Und da haben die Vertreter sich alle beschwert. Warum hat uns keiner erzählt, dass Klaus und Klaus ein neues Single draußen haben? Da haben wir überhaupt nicht dran gedacht, das überhaupt zu veröffentlichen. Und dann haben wir, nachdem sich das nicht beruhigte, haben wir gesagt, okay, dann veröffentlichen wir das. Wir brauchen ja nichts dafür zu machen. Und dann haben sie es veröffentlicht. Und dann haben die bei der Teldec davon 140.000 Singles verkauft. Das musst du dir mal reinziehen. Über ein Produkt, was du eigentlich gar nicht machen wolltest. Und was nur in Norddeutschland und ich weiß gar nicht, wo das überall verkauft wird, aber 140.000 Singles war schon Brett.
Ne? Ja, das ist auch heute noch ein Brett. Gerade heute noch.
Ja, also, heute extrem. Aber ja. Ich sag mal, das war ja nicht, das war ja überhaupt nicht geplant. Das war ja nur so ein Zufallsprodukt.
Mhm. Ne? Na, du warst ja in den 1980er und 1990er Jahren in praktisch allen großen Fernsehsendungen zu Gast. Wie anders war Fernsehen damals? Ich frage das, lieber Klaus, weil wenn wir mal auf die Stars zu sprechen kommen, die Stars entstehen ja heute oft über Social Media. Früher lief alles über Radio, TV-Hitparaden. War der Weg zum Erfolg damals schwerer oder vielleicht ehrlicher?
Schwierige Frage. Also ich würde sagen, ehrlicher insofern, wir hatten ja, mit Klaus und Klaus damals, wir waren wirklich gern gesehene Gäste in den deutschen Fernsehanstalten. Und wir haben immer, wenn eine neue Single veröffentlicht wurde, diverse Fernsehsendungen gehabt, so Regionalsachen, wie hier oben Aktuelle Schaubude oder WWF. Dann bundesweit gab es noch die Teleillustrierte ZDF. Und dann zum Schluss hatte man den Status, dass du reinkamst in die ZDF-Hitparade. Und danach entschied sich, ob du einen Hit hast oder nicht. Also Klaus und Klaus war nie ein Rundfunkthema. Also wir wurden im Rundfunk, weil man uns gar nicht, ich sag mal, wir waren nicht Schlager. Das lief ja unter der Abteilung Blödelsongs, obwohl damit keiner was anfangen konnte.
Ja.
Aber damals lief ja noch der normale Schlager. Aber wir fanden da nicht statt. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel. In meinem Alter darf ich das ja. Wir wurden damals, wurde vorgeschlagen hier in Hamburg beim NDR für die Norddeutsche Schlagerparade. Die lief immer sonntags um 18 Uhr oder sowas. Und da gab es eine Abhörkommission, das muss man sich mal vorstellen. Eine Abhörkommission gab es da.
Wahnsinn.
Und da wurde unser Titel dann vorgestellt. Und damals die Chefin von dieser Abhörabteilung da, die sagte, ach, es gibt so viele Titel über die Nordsee, wo die Nordseewellen trecken an den Strand und so. Nein, hier an der Nordseeküste, das braucht man nicht. Also die haben, das sind alles Leute gewesen zum größten Teil, das hat mich immer so geärgert, die ja gar nicht mit dem Ohr am Volk waren. Ne? Die viele Radiomacher, zum Beispiel im Gegensatz zu einem Typen wie Lutz Ackermann, der machte ja auch auf diese Landdisco-Geschichten immer. Und der hat genau gesehen, wie die Leute auf Nordseeküste reagierten und hat das dann auch in seinen Sendungen entsprechend gespielt. Ne? Und das war schon damals eine komische Situation insgesamt, ne?
Gab es denn einen Förderer, dem du sehr viel zu verdanken hast? Also ich spreche demnächst mit Viktor Worms, der ist auch bei mir zu Gast in einer der kommenden Folgen über die ZDF-Hitparade. Holm Dressler war kürzlich bei mir. Da haben wir viel gesprochen über die letzten Jahrzehnte, aber jeder hat ja so seinen eigenen Mentor, mit dem er groß und im wahrsten Sinne groß geworden ist. Wer war das denn bei dir?
Also hier oben in Norddeutschland, sage ich mal, in erster Linie natürlich Lutz Ackermann, das muss ich sagen, der hat wirklich Nordseeküste wirklich gefeatured als einziger. Dann war es sicherlich so, dass wir auch ein gutes Standing hatten bei Radio Bremen Fernsehen. Und ja, bei Nordseeküste, der entscheidende Punkt war, das habe ich auch in der Autobiografie beschrieben, das war Rolf Töpperwien. Da sind wir damals, der hat das gehört und dann hat er gesagt, pass auf, Jungs, ihr tretet auf beim Spiel Werder Bremen gegen den Hamburger SV. Mhm. Nach dem Motto, wenn die deutsche Nationalelf spielt, spielt man die Nationalhymne, die deutsche. Und beim Nordschlager spielt man die norddeutsche Nationalhymne. Dann haben sie 45 Sekunden davon gezeigt im aktuellen Sportstudio an dem Abend. Und der Kameramann hatte die Idee gehabt, ein schunkelndes Stadion zu zeigen. Und danach ging das wirklich bundesweit durch die Decke. Also das war wirklich so der, wie sagt man so schön, der Dosenöffner.
Der Dosenöffner. Ja, jetzt sind wir schon beim nächsten Thema, Klaus. Denn nach so einer halben Stunde habe ich jetzt schon ein bisschen Appetit, nämlich auf Roastbeef mit Bratkartoffeln.
Ja.
Das ist der tolle Titel deiner im April 2026 veröffentlichten Biografie, Roastbeef mit Bratkartoffeln. Da nimmst du die Leser mit auf eine wirklich unterhaltsame, aber auch eine sehr überraschende Zeitreise. Was hat es denn mit diesem Titel Roastbeef mit Bratkartoffeln auf sich?
Naja, das erste Ding geht es darum, dass ich ein Genussmensch bin und immer gesagt habe, Liebe geht durch den Magen. Und eigentlich wollte ich das nennen, meine Körperlotion heißt Voltaren, aber da gab es dann rechtliche Probleme. Und ich bin wirklich auch ein Mann der sogenannten Hausmannskost, was ich so liebe. Und dann haben wir gesagt, es muss ja auch auffallen. Also wenn wir das jetzt genannt hätten an der Nordseeküste oder der Eiermann oder so, das stolpert keiner drüben. Aber mit Roastbeef, mit Bratkartoffeln, das ist immer die erste Frage, die kommt. Ne?
Ja, das ist ein toller Titel. Ne? Und du berichtest in dieser Biografie ja auch davon, wie du über Jahre hinweg in deinem eigenen Schlafzimmer belauscht wurdest.
Ja, das war wirklich eine Nummer. Also, als ich damals meine Frau kennenlernte und wir sind in Hamburg dann hier zusammengezogen, da waren wir, haben wir dann direkt an der Alster gewohnt. Und das waren so Eigentumswohnungen. Und das war eine Wohnung, die wir hatten, war so gute 80 Quadratmeter. Das war für zwei Leute super. Direkt an der Alster, traumhafter Blick und direkt in Pöseldorf und so. Also traumhaft.
Ja.
Und dann haben wir beim Auszug, nach Jahren, beim Auszug von den Nachbarn, die sich, da haben wir uns dann verabschiedet und so. Und die grinsten immer so. Und ich sage immer, das ist schlimm. Ich sage, freuen Sie sich, dass wir ausziehen oder so, sagte die Nachbarin. Nein, im Gegenteil. Es war immer so schön zu hören, wie gut es Ihnen geht. Ich sage, was? Ja, okay. Und dann stellte sich raus, dass der Besitzer praktisch eine Riesenwohnung hatte mit fast 180 Quadratmetern. Und hat die geteilt. Er hat daraus zwei Wohnungen gemacht, weil er natürlich dadurch auch mehr Miete bekam. Mhm. Ne? Aber das wussten wir nicht. Und die Trennwand zwischen uns, sprich zwischen unserem Schlafzimmer und der anderen Seite, das war eine ganz dünne Pappwand, hätte ich fast gesagt. So ähnlich. Und dadurch kriegten die natürlich viel mit und vor allen Dingen die ältere Dame, die wohl sehr erstaunt war über meine nächtlichen Aktivitäten.
Dann hätte die Nachbarin ja eigentlich deine Biografie schreiben können.
Ja, aber
die weiß ja eh schon alles.
Ja, die hätte jetzt also noch eine separate Geschichte darüber schreiben können. Ja. So eine Art 365-Tage-Geschichte. aber das kann ja nicht so schlecht gewesen sein, was ich da geleistet habe, weil sonst hätte sie sich ja beschwert. Ne? Und so habe ich praktisch Applaus im Nachhinein gekriegt.
Mensch, Klaus, du alter Womanizer, aber es gab ja noch eine legendäre Nacht mit 5 Damen auf Ibiza.
Ja, das war wirklich der absolute Oberhammer. Damals war eine Gruppe von Mädels, die dazu noch sehr attraktiv waren, die bei uns im Club ankamen.
Ja.
Und dann stellte sich raus, ich war ja als Chefanimateur angesiedelt in der Rangfolge noch über dem Reiseleiter.
Mhm.
Ne? Also war ich das erste Opfer, in Anführungsstrichen. Die hatten sich vorgenommen, jeden, der praktisch da am Arbeiten war, auch von den anderen Animateuren, die dann sich nur Monitore, die nur reiten, segeln oder sonst was machten, sich vorzuknöpfen. Und ich war der Erste. Und es war anstrengend, aber nicht unangenehm, obwohl das jeden Tag hätte ich nie durchgehalten.
Ja.
Aber das war wirklich wunderbar. Und nachdem sie dann weg waren, wir wussten das ja von Anfang an gar nicht, was da mit den Mädels da lief oder nicht lief. Aber hinterher, ja, du, ja, ich war auch mit. Und so, und dann war der Letzte in der Reihe der Animateure, der da am Gange waren, den hat es dann damals erwischt.
Mhm.
Ja, mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Nee, das musst du auch nicht. Aber stimmt das eigentlich, dass ihr mit Klaus und Klaus damals auch in China aufgetreten seid?
Ja, ja, klar, da waren wir einige Male.
Ja.
Und das war wirklich auch eine super, super Erfahrung. Und Wir waren in China, wir waren in Shanghai, wir waren in Peking, wir waren auch in Hongkong. Da sind wir überall aufgetreten und deswegen ein Titel wie Nordseeküste, ja, der lief überall. Also wir haben ja noch Fotos und Videoclips, da wie dann die Kinder auf einmal in Peking die Bühne stürmten da, ne, beim Pferd auf dem Flur und so. Also auch die ganzen Geschichten, die ich erlebt habe, die ich an der Autobiografie niedergeschrieben habe, wenn man das so im Nachhinein, das fiel mir da erst auf. Das war, also mein Leben war so eine geile Zeit, die möchte ich um nichts missen. Also ich hab im Prinzip alles richtig gemacht. Also das war schon so eine Sache, auch von den Erlebnissen her, und ich hätte ja noch viel, viel mehr schreiben können, aber diese ganzen Erlebnisse, da muss ich sagen, wenn ich jetzt man sagt ja immer oft, früher war alles besser oder so,
ja,
aber es war zumindest angenehmer, wenn man heute die ganze weltpolitische Lage und alles und so weiter, und was bin ich früher gerne gereist, auch gerade mit Klaus und Klaus nach China, nach Südamerika, Kanada, USA. Also heute, muss ich sagen, hält sich das alles in Grenzen.
Ja.
Da mache ich lieber Kreuzfahrten, ganz ehrlich. Das macht viel mehr Spaß und du steigst hier in Hamburg an Bord und fährst nach Norwegen hoch und fertig.
Ja, es hat sich viel geändert, lieber Klaus, und die Schlagerwelt wird ja manchmal auch belächelt. Hat dich das je gestört oder gehört so ein bisschen Selbstironie dann auch dazu?
Nee, also gestört hat mich das wirklich nicht, weil wir ja nicht irgendwie so ein typischer Schlager-Act waren. Wir passten ja in keine Schublade. Es hatte Vor-, aber auch Nachteile gehabt. Also in der reinen Schlagersendung, da musstest du schon so ein Granatenhit haben wie Nordseeküste, dass du da überhaupt stattfandest. Ne?
Ja.
Also, ich weiß nicht. Also man sieht ja auch, heute die Volksmusik ist komplett verschwunden in den Medien. Und Schlager, sag ich mal, hat die größte Akzeptanz noch hier in Hamburg beim Schlagermove.
Ja.
da kann man, daran sieht man, dass also der Schlager nicht tot ist. Und die ganze Ballermann-Geschichte ist für mich mittlerweile eine eigene Industrie. Weil es gibt ein Ballermann-Radio und wenn du siehst ja auch die ganzen Künstler, die da unten hinflitzen, die kennt kein Mensch, außer der Top 5, sage ich mal. Die kennt kein Mensch und die haben ja Titel, da siehst du sofort alles KI-inspiriert, sage ich mal, ne? Da gibst du dann ein, ich möchte gerne einen Titel haben, eine Mischung aus Klaus und Klaus, Tim Toupé und Mickey Krause. Und da muss drin vorkommen, saufen, bumsen, wie auch immer. Und dann kommt irgendein Scheiß raus und dann sind sie da unten und halten sich da alle für die Superstars. Also das hat sich schon irgendwie zum Negativen geändert. Denn du musst zum größten Teil nichts mehr definitiv können.
Ja, ich hatte kürzlich Jürgen Milski bei mir zu Gast, der hat das auch so ein bisschen bestätigt und der Schlager hat sich ja stark verändert, du hast es schon erwähnt, von Hitparade und Volksmusik hin zu Partyschlager Ballermann, was aber bei euch ja auch der Fall war 2007, seid ihr auf der Platte Jazz ist anders, der Punkrock-Band Die Ärzte genannt worden mit einer Textpassage, die lautete: Und im Radio spielen sie ein Lied von Klaus und Klaus, doch sogar das hält unsere Liebe aus. Wie groß war denn die Liebe von dir zu den Ärzten zu dieser Zeit?
Du, also ich empfinde sowas immer als Ritterschlag, genauso wie ein Icke Hüftgold bei seinem Song hier Dicke Titten Kartoffelsalat, da hieß es auch, das ist die große Schwester von Klaus und Klaus. Also wenn du bei den Leuten, die solche Titel schreiben, da immer im Hirn bist, ist doch super. Also besser kannst du es gar nicht haben. Wer hat schon das Privileg? Ne? Ja. Also das stört mich nun überhaupt nicht. Also beim besten Willen nicht.
Gibt es einen Schlager, bei dem du sagst, den hätte ich gern selbst geschrieben?
Ja, also das ist wirklich Nordseeküste. weil wir das Ding zum Monsterhit gemacht haben und zu blöde waren und dadurch Millionen verschenkt haben, dass wir das Playback aus Holland übernommen haben und deswegen alle Rechte bei den Holländern lagen. Also das, wenn man das selber geschrieben hat, ich meine, wir waren ja sogar in der Mundorgel drinne, ne? Also das ist alles unfassbar. Mhm. Also das ist wirklich in der Nachbetrachtung her ein Fehler gewesen, der Millionen gekostet hat.
Ja. Ja, in vielen dieser Jahre steht seit vielen Jahren eine ganz besondere Frau auch an deiner Seite. Du bist nämlich seit 1991 mit der Moderatorin Ilona Schulz-Baumgart liiert.
Ja.
Hilft es, wenn beide Partner aus der Medienwelt kommen?
Also sagen wir mal so, es schadet nicht. Ne? Also jetzt mittlerweile ist das natürlich schon ein großer Vorteil, weil meine Frau, die ja auch Co-Autorin ist in meiner Biografie, weil die jetzt auch unser ganzes Management macht und auch mit Vorschlägen kommt, wobei ich immer noch selber entscheide. Ne? Das wollen wir gleich hier festhalten. Nein, ich akzeptiere schon ihre Meinung und die macht auch alles wunderbar und koordiniert auch die ganzen Medientermine, die man hat oder jetzt auch mit den Lesungen. Nein, das ist alles top. Und aber trotzdem glaube ich, wenn sie jetzt nicht aus dieser Geschichte, aus der Medienwelt kommen würde, glaube ich, würde sie das so auch gut machen. Also das ist natürlich schon gut, weil sie auch unheimlich viele Leute kannte vorher, bevor wir zusammen waren oder jetzt auch kennengelernt hat durch mich und so. Also das ist schon alles wunderbar. Vor allen Dingen, weil sie das auch unheimlich liebt, diese ganze Medien, die ganze Musikbranche.
Ja, das macht doch Sinn, denn ihr habt euch ja ganz besonders romantisch kennengelernt auf einer Schlagertournee 1986. Quasi auf der Bühne, da hat sie euch angekündigt.
Ja. Sie war damals Moderatorin auf der Bühne und musste damals für den Veranstalter ganz schnell Autogrammkarten haben und dann kam sie kam sie in die Garderobe da und kriegte dann von uns die Autogrammkarten und da war ich wirklich sofort hin und weg.
Ja, du warst die Liebe war das auf den ersten Blick bei dir, aber nach 4 Wochen hast du ja dann schon einen Hochzeitsantrag gemacht.
Ja, klar, also ich meine, da habe ich gedacht, ja, da, worauf soll ich noch warten und so weiter. Und das ging ja dann auch sehr schnell. Nach 5 Jahren hat sie dann ja gesagt.
Ja, das stimmt. Nach 5 Jahren. Mir ging das alles viel zu schnell, erzählte Ilona 2024 im Gespräch mit der Bild. Gut, aber nach 5 Jahren kann man ja auch noch. Das ist völlig okay, oder?
Ja, vor allen Dingen, es war natürlich wirklich eine Traumhochzeit. Da war ich auch noch Vizepräsident beim VfB Oldenburg. Und da waren alleine vor der Kirche, da Lamberti-Kirche, 2.500 Leute. Das war unglaublich. Also das war eine Riesengeschichte.
Ja, du hast im September 2024 deinen 70. Geburtstag gefeiert und man hört sogar, Altbundespräsident Christian Wulff schickte dir einen Brief.
Ja, den hatte ich damals kennengelernt. Da machte meine Frau mit Lutz Ackermann und Harry Weinfurt eine Talkshow in Bad Zwischenahn. Mhm. Und da war immer so eine Mischung aus Politik, Wirtschaft und Tanzbranche, sage ich mal. Und da war auch Christian Wulff und der war damals Oppositionsführer der CDU in Niedersachsen. Und der war da und der wurde gar nicht irgendwie großartig da mit ich sage jetzt mal hofiert. Und ich habe mich mit dem und wunderbar unterhalten. Wir haben dann da gesessen und haben auch ein Glas Wein getrunken und so alles. Und von dem Tag an war ich immer mit ihm in Kontakt und so. Und als er dann Ministerpräsident wurde in Niedersachsen, hatte er sich nicht nehmen lassen, uns die blaue Robbe zu überreichen. Und das, obwohl er abends noch einen wichtigen Termin hatte in Berlin, damals bei Frau Merkel, hat er gesagt, wie auch immer, ich überreiche euch diesen Tourismus-Award. Und das fand ich schon eine große Nummer. Also, dass er das alles so gemacht hat. Hat mir jetzt auch nochmal zum Geburtstag gratuliert und mir einen persönlichen Brief geschrieben.
Das ist schön, wenn man solche Wegbegleiter an der Seite hat. Ich denke, so viele ehrliche Freundschaften über die Jahre gab es dann auch nicht, oder?
Man ist immer so am Schimpfen über Politiker. Ja. Und wenn man jemanden da kennt, der auch positiv ist, dann sollte man das auch erwähnen. Genau wie ich erwähnen möchte, mein Freund Kalli Funke, unseren ehemaligen Landwirtschaftsminister, der ja im Bundestag einen geilen Spruch gebracht hat. Seitdem habe ich ihm gesagt, Alter, seitdem liebe ich dich. Da hat er gesagt, die Oldenburger Butter hilft dem Vater auf die Mutter. Und da gab es natürlich Proteste von Grünen und von allen Seiten. Ja. Aber das finde ich, wenn man mal so locker drauf ist, wenn du heute, wo ich hier meinen 8-fachen Rippenbruch hatte und ich mir im Fernsehen immer diese Bundestagssachen angeguckt hat, das war ja, zum Teil waren das ja Geschichten, die da gelaufen sind, das war fürchterlich. Also, das wie die sich da bepöbeln und alles. Da ist mir so ein Spruch von dem Funk, obwohl er hier richtig auf die Mütze gekriegt hat, mir 10-mal lieber, als dass sie da irgendwie, wie soll ich sagen, sich, anstatt sich um die Belange der Bevölkerung zu kümmern, sich nur noch gegenseitig diffamieren.
Hast du denn jemals mit dem Gedanken gespielt, auch in die Politik zu gehen, zu wechseln?
Nee, eigentlich, also ernsthaft nicht. Obwohl das natürlich keine Kunst ist. Wenn du siehst, wer da alles im Bundestag sitzt, zum Teil ja auch ohne Berufsausbildung. Und ich finde, dass auch ein Politiker ja eigentlich Erfahrung haben sollte. Hm. Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich solche Leute wie Willy Brandt, Helmut Schmidt und selbst Gerhard Schröder anguckt, auch Helmut Kohl, das waren ja ganz andere Persönlichkeiten. Wenn ich die heute sehe, auch immer bei Lanz und so, ich finde das furchtbar. Das ist ja nur Gesülze vor dem Herrn. Aber jetzt der Einzige jetzt im Moment, der für mich wieder sag ich mal, glaubhaft wird, ist der von der FDP, der Kubicki. Ich glaube, der wird auch in der Lage sein, die FDP wieder hoffähig zu machen, dass sie unter Umständen wieder gewählt werden und über die 5% kommen.
Ja, das muss er auch, denn das ist das letzte Aufgebot, ja. Sonst hat die FDP wirklich auch ein Problem. Ich hatte vor wenigen Tagen Felix Banaschak bei mir zu Gast von den Grünen. Tim Klüssendorf von der SPD war auch da. Das ist ja auch eine neue Generation der Politiker, die natürlich jetzt nicht auf 20 Jahre Berufserfahrung zurückblicken können. Aber es ist auch ein ganz anderer Politikstil geworden. Auch da, wir haben schon kurz über die Social Media Kanäle gesprochen. Inzwischen läuft halt einfach viel mehr über Social Media. Du zeigst, was du tust. Du präsentierst dich mehr, du inszenierst dich wahrscheinlich auch mehr. Das war ja bei euch in den 80er, 90er Jahren nicht der Fall.
Ja, hast du völlig recht. Man sieht es ja auch, dass man auch als Politiker aufpassen muss. Also ich finde zum Beispiel, dass der Söder das maßlos übertrieben hat mit seiner ganzen Fressereigeschichte und wie toll das ist oder jenes ist. Das ist ja nicht das, was die Leute von dem hören wollen, sondern die wollen Ratschläge haben, wie man das Leben angenehmer machen kann, von den Spritpreisen bis zu. Und nicht, was er da nun sich da reinzieht an Futter, weißt du? Das ist furchtbar.
Ja, das hat er jetzt auch ein bisschen wieder zurückgenommen. Er behauptet ja jetzt, die Zeiten sind natürlich auch ernster geworden, das stimmt. Deswegen will er sich da ein bisschen anpassen, was sein Social Media Posting angeht. Wir sind gespannt. Lieber Klaus, du hast 2015 nebenher noch einen Weltrekord aufgestellt, nämlich bei der Bremen Olé Party auf der Bürgerweide in Bremen.
Ja, da haben wir die längste Polonaise der Welt gemacht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich wirklich stolz, weil den hatten bis dahin die Japaner gehalten. Und jetzt bin ich ein bisschen überfragt, genau wie viel das waren. Ich glaube, wir hatten 4.500 oder sowas.
Ja, es waren ungefähr, genau, 4.405 müssen es gewesen sein.
Ja, genau. Und das waren, glaube ich, 200 oder 250 mehr, wie die Japaner hatten. Und die haben es bis jetzt jedenfalls nicht geschafft, uns diesen Rekord wieder abspenstig zu machen.
Ja, das ist gut. So ein Weltrekord macht sich super. Und wer dich kennt und wer dich sieht, man merkt es dir, glaube ich, auch heute an, du stehst für Humor, du stehst auch für so ein hoffnungsvolles Miteinander, einen guten Blick nach vorne, gute Laune. Braucht denn unsere Gesellschaft vielleicht gerade heute wieder mehr Leichtigkeit?
Ja, würde ich auf alle Fälle bejahen. Man sollte auch trotz alledem immer ein bisschen optimistischer in die Zukunft gucken und vor allen Dingen, das war ja auch, ist eigentlich auch mein Lebensmotto gewesen, dass man jeden Tag genießen soll. Ne? Und man soll gar nicht so viel im Voraus irgendwie blicken, weil es kann von heute auf morgen gerade in der heutigen Zeit alles so vorbei sein. Wer hätte denn gedacht, dass die Leute, die nach Dubai ziehen, das ist alles so wunderbar so und jetzt auf einmal kriegen die ihre Einschläge aus dem Iran.
Ja.
Na, also das da hat ja auch nie jemand mit gerechnet. Und vor allem, ich glaube, dass das schon wichtig ist, dass man jeden Tag und ich glaube, dass viele Leute das auch innerlich so haben, weil man sieht ja, die Urlaubsreisen nehmen ja nicht ab.
Ja, ja.
Ich glaube, dass aber trotzdem in Zukunft mehr Leute sich sagen, also dann fahre ich lieber an die Nordseeküste oder an die Ostseeküste oder auf irgendeine ostfriesische Insel, weil die sind mittlerweile alle voll. Du fährst nicht weit und musst auch nicht auf dem Flughafen und dann mit noch Verspätung und wenn du dann zurückfliegst, hast du unter Umständen auch Verspätung oder der Flug, das ist ja alles nur Generve. Also ich halte meine Auslandsreisen also sehr, sehr gering im Moment.
Ja, das ist auch gut vielleicht, weil man hat ja auch schöne Orte und Städte in Deutschland, schöne Gegenden.
Natürlich.
Wenn du heute, lieber Klaus, auf deine Karriere zurückblickst, was war dein mutigster Schritt? Vielleicht deine Rolle in der Romanverfilmung Fleisch ist mein Gemüse?
Ja, das war ja auch so. Das ist übrigens auch ein Punkt gewesen, der mich dazu animiert hat, meine Autobiografie zu schreiben, weil der gute Heinz Strunk, als er das geschrieben hat, als ich das Buch gelesen habe, ich kriegte da einen Tipp von einem Redakteur damals von Radio Bremen, du musst dir unbedingt dieses Buch reinziehen. weil da seid ihr mit Klaus und Klaus da so praktisch der rote Faden und da geht es immer um euch und um Nordseeküste und so. Und dann habe ich das Buch gelesen, fand das auch wirklich sehr, sehr witzig und humorvoll. Und man hat gesehen, dass der Erfolg dieses Buches und auch des Kinofilms, dass die Leute eben halt diese Zeit doch toll fanden und das alles interessiert hat, ne? Und ja, da habe ich mir gesagt, dass ich ja mit meinem Leben, mit den Storys, die ich erlebt habe, mindestens genauso interessant sein muss für die Leute, wie es Reinstrunk mit Fleisch ist mein Gemüse war. Mhm.
Ja, vielleicht auch so ein Stück heile Welt in der immer verrückter werdenden Welt, in der wir leben, oder?
Ja, vor allen Dingen, die war zwar verrückt, sag ich mal damals auch, aber sie war nicht gefährlich.
Ja, ja.
Ne? Das ist ja heute ein bisschen anders. Wenn der Trump da seine Leute jetzt alle abzieht und so, und obwohl ich das noch nicht mal so bewegend finde, was die Gefahr anbelangt, aber dass zum Beispiel dann um Rammstein, um zu, die Leute, die da Restaurants haben oder irgendwie, die abhängig sind von den Soldaten, weil die da kaufen oder sich vergnügen, die trifft das am härtesten.
Ja, ich hatte gelesen, es soll ja auch die Oberpfalz treffen, Vilsegrafenwöhr. Dort sind sehr viele US-Soldaten stationiert. Ich war dort als Kind mit meiner Schwester regelmäßig beim deutsch-amerikanischen Volksfest. Also da passiert auch schon so viel für so eine Stadt. Oder ich weiß gar nicht, ob es eine Stadt oder eine Gemeinde ist mit ein paar tausend Einwohnern. Macht ja auch viel mit der Wirtschaftskraft, die Familien.
Ja, das meine ich.
Da hängen ja auch noch mehr dran. Lieber Klaus, was würdest du jungen Künstlern heute raten, die im Musikgeschäft jetzt in diesem Moment anfangen möchten?
Lern was Vernünftiges.
Ja.
Weil was meinst du, wie viele Leute, und das ist ja heute wirklich einfach, früher musstest du in teure Studios gehen oder alles, heute kannst du das ja alles zu Hause machen, was ja auch viele machen. Und jetzt diese KI-Geschichte, das ist ja unglaublich. Ich habe ja auch so viele Angebote von irgendwelchen Leuten, die kein Mensch kennt, irgendwelche Hobby-Leute, die zu Hause am Computer sitzen und da irgendetwas zusammenbasteln. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das eine große Zukunft hat. Ich glaube, die Kreativität der Leute, aber die wird ja eben halt auch heute nicht mehr so gefördert, wie man das eigentlich fördern muss. Du hast nicht mehr solche Clubs in Hamburg wie Logo oder gibt's da alles heute nicht mehr, wo Bands gespielt haben. Da bist du dann in der Woche mal hingegangen abends und hast dir die angehört und hast dir die Sachen reingezogen. Das gibt's ja heute so gut wie nicht. Du hast nur noch, ich sag mal, in Berlin vielleicht noch eine gewisse Szene oder so, aber die sogenannte Hamburger Szene von damals, das gibt's ja alles nicht mehr. Also wo willst du, und du siehst auch heute, das muss man ja auch mal sagen, du verdienst dein Geld ja heute nur noch in erster Linie durch die Live-Mucken.
Ja.
Ne? Der Rest ist ja, wenn du nicht Taylor Swift heißt, die dann, was weiß ich, 400 Millionen Klicks hat oder sowas, dann kannst du es vergessen.
Mhm. Ne? Also, ja, das wird noch spannend in den nächsten Jahren. Deswegen, also ich finde, Klaus, wir sollten uns nochmal verabreden in ein paar Jahren, wenn wir da mal weiter auf die künstliche Intelligenz blicken können. Und vor allem wünsche ich dir, dass du noch ein langes Leben hast. Du hast nämlich in einem Interview auch gesagt, dass du gerne mal eine Seebestattung auf der Nordsee bevorzugst, wenn es dann in 100 Jahren soweit ist. Hat sich da an deinen Plänen was geändert?
Nee. Es ist nach wie vor mein Wunsch, weil das ist ja auch so eine Mentalitätsgeschichte, ne? Ich will ja dann auch nicht, dass man da alle paar Wochen hingeht und mein Grab pflegt oder sowas. Und ich finde, die Nordsee hat mir so viel Glück gebracht. Das gebe ich ihr dann zurück.
Mit allem drum und dran.
Mit allem drum und dran und dann eine schöne Party auf dem Kutter da und so, das finde ich interessanter. Und hinterher merke ich ja eh nichts mehr.
Ja, da hängt dann auch die Hand nicht mehr aus dem Sarg.
Nee, mir schenkt doch keiner einen ein.
Also, lieber Klaus, es war ein bezauberndes Gespräch mit dir. Vielen Dank für diese ganzen Geschichten hinter den Songs und vor allem vielen Dank für die vielen Jahre, man muss es wirklich so sagen, musikalischer Lebensfreude. Und wer deine Biografie Roast Beef mit Bratkartoffeln noch nicht kannte, der hat spätestens heute, glaube ich, so richtig Appetit darauf bekommen. Danke und ein wunderschönes Leben wünsche ich dir noch, lieber Klaus.
Ich danke dir. Es war toll, mit dir zu sprechen. Es hat Riesenspaß gemacht und wir treffen uns in 100 Jahren spätestens wieder.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchternbisnüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.